Für den frischen Lobpreis habt ihr schön gemacht. Gebt ihnen nochmal Applaus, komm. Ja, kalt ist ein wenig bei euch, aber das ist nur äußerlich. Hier drin ist warm. Ich möchte uns mal einen Vers zitieren, jetzt bin ich aber gespannt, ob ihr wisst, wo der steht. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie. Was ist da passiert? Bei der Jahreshauptversammlung hat der Kassierer den Kassenbericht vorgelesen, oder? Oder der Pastor Jens hat die ganze Gemeinde nächsten Samstag für einen Arbeitseinsatz verpflichtet. Also, wo sind meine Bibelkenner? Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie. Ephesus, nein? Nein. Weiter. Gut rausgeredet. Okay, also, lesen uns ein bisschen was vor. 4. Mose 13, Vers 1. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sende Männer aus, die das Land Kanaan erkunden, das ich den Israeliten geben will, aus jedem Stamm ihrer Väter je einen vornehmen Mann. Da sandte sie Mose aus der Wüste Paran nach dem Wort des Herrn, allesamt waren sie Häupter der Israeliten. Weiter unten. Als sie nun Mose aussandte, das Land Kanaan zu erkunden, sprach er zu ihnen: Zieht da hinauf ins Südland und geht auf das Gebirge und seht euch das Land an, wie es ist, und das Volk, das darin wohnt, ob stark oder schwach, wenig oder viel ist, und was es für ein Land ist, darin sie wohnen, ob gut oder schlecht, und was es für Städte sind, in denen sie wohnen, ob sie in Zeltdörfern oder in festen Städten wohnen, und wie der Boden ist, ob fett oder mager und ob Bäume da sind oder nicht, seid mutig und bringt mit von den Früchten des Landes. Es war aber eben um die Zeit der ersten Weintrauben. Und sie kamen bis an den Bach Eschkol und schnitten dort eine Rebe ab mit einer Weintraube und trugen sie zu zweien auf einer Stange, dazu auch Granatäpfel und Feigen. Und nach 40 Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um, gingen hin, kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Israeliten in die Wüste Paran nach Kadesh und brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Kunde, wie es stand, und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihnen und sprachen: Wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sandet, und wahrlich, Milch und Honig fließen darin, und dies sind die Früchte. Aber, jetzt kommt das biblische Aber, aber stark ist das Volk, das darin wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sahen dort auch Anaks Söhne. Es wohnen die Amalekiter im Südland, die Hethiter und die Jebusiter. Und Amoriter wohnen auf den Gebirge, die Kanaaniter aber wohnen am Meer und am Jordan. Kaleb aber, wieder aber, brachte das Volk vor Mose zum Schweigen und sprach: Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Aber, nächstes biblisches Aber. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen: Wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen das Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen: Das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner, und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in unseren Augen klein wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, und das Volk weinte in jener Nacht, und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron. Wow! Was geht's mir heute Morgen? Es geht mir um Herausforderungen. Und ich habe diese Predigt mal genannt: Prüfungen. Kannst das Wort Herausforderungen mal ruhig mit Prüfungen unterstreichen oder ersetzen, auch wenn du vielleicht in einem Alter bist, wo die Schule längst hinter dir ist. Aber Prüfungen. Es geht um Gottes Pläne und Verheißungen für dich und für die Gemeinde. Es geht um unsere Wahrnehmung, um unsere Einflüsse und unsere Gefühle. Es geht um unseren Glauben und es geht um unser Handeln. Und nebenbei bemerkt, kannst du das natürlich alles wunderbar auf die jetzige Corona-Situation anwenden. Zusammengefasst, was tust du, wenn du in Herausforderungen, Klammern auf, Prüfungen stehst? Wenn Gott, ich gehe noch einen Schritt weiter, wenn Gott uns oder dich oder die Gemeinde prüft, was tun wir? Mein erster Punkt ist, wie sieht dein gelobtes Land aus? Bei den Israeliten lesen wir ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Ich habe mir gedacht, wenn das heute die Verheißung wäre, dann bringest du keinen mehr hinterm Ofen vor. Milch und Honig, also hallo. Vielleicht jeden Tag an Besuch bei Megges oder einmal im Jahr eine Kreuzfahrt. Ja? Oder das Wohnmobil wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Oder vielleicht die 4-Tage-Woche. Ihr kennt ja meinen berühmten Gewerkschaftswitz, wo der Gewerkschaftsfunktionär sagt, liebe Genossen und Genossinnen, es ist uns endlich gelungen, dass wir nur noch am Mittwoch arbeiten müssen. Und dann steht einer auf und sagt, aber Genosse, doch wohl nicht jeden Mittwoch. Also Spaß beiseite, ehrlich, was holt uns noch ab? Was lockt uns noch hinter dem Ofen hervor? Wie müsste unser Land Milch und Honig aussehen? Was wir dabei vergessen, Gott ging es doch gar nicht um Milch und Honig. Gott ging es darum, dieses Volk in dieses Land hineinzuführen, damit die, ich nehme mal ein englisches Wort, Benchmark werden. Wenn ihr nicht wisst, was das heißt, fragt den Thomas, ich erkläre es euch vielleicht ein wenig so nebenbei. Was heißt das? Das Volk Israel sollte in einem Rechtsstaat leben. 10 Gebote und noch so viele Vorschriften, da war alles geklärt. Das hat es nirgends gegeben in dem ganzen Altertum. Da wenn einer eine Kuh gehabt hat und die Kuh hat den Nachbarn getreten und der ist dabei vielleicht ums Leben gekommen, war das geklärt, was du dafür bezahlen musst oder tun musst. Sensationell. Der 7. Tag, wenn es Gott nicht gäbe, Geschwister, würden wir heute arbeiten. Wir hätten keinen freien Tag. Alle Völker rund um Israel herum haben die ganze Woche, wie heißt das, 365, 365 Tage im Jahr haben die gearbeitet. Und dann kommt Gott und sagt, einen Tag gebe ich euch, an diesem Tag sollst du ruhen. Gott hat die Gräuel dieser Völker rings um Israel gesehen. Die haben ihre Kinder durchs Feuer laufen lassen, die haben Kinder geopfert, haben Menschen geopfert für ihre grausamen Götzen. Gott sagt, das ist mir ein Gräuel, das gibt's bei mir nicht. Gott hat die Barmherzigkeit eingeführt und die Nächstenliebe hat kein Mensch gekannt. Ein Gebot, das höchste Gebot, du sollst Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das war radikal, das war sensationell. Das ging so weit, dass die Ausländer geschützt waren. Was diskutieren wir heute über Migranten- und Ausländerschutz? Das hat es alles schon gegeben. Gott hat Regelungen gehabt, wie die Menschen, die in dieses Land kamen, zu schützen sind. Die Ökologie. Gott hat die Dreifelderwirtschaft erfunden. Das ist keine Erfindung des europäischen Menschen. Kommt aus der Bibel. Oder die Finanzen. Gott wollte niemals, dass Wucherzinsen bezahlt werden. Wenn du heute nach den neuesten Entwicklungen, wenn du ein bisschen was auf der hohen Kante hast, da kannst du passieren, dass du Strafzinsen bezahlen musst. Wenn du aber nichts auf der hohen Kante, sondern vielleicht ein paar rote Zahlen auf der hohen Kante hast, du, da zahlst du Zinsen, 12%, 13%, 14% nochmal. Das ist Wucher. Nur nebenbei, Geschwister. Nur nebenbei. Deswegen wollte, dass Gott sein Volk in dieses Land hineinkommt. Als Beispiel, dass die umliegenden Völker sagen, oh, das ist ja ganz anders. Wow, das muss ich mir mal angucken. Deswegen hat Gott Gemeinde gebaut, Geschwister. Wir reden zum Beispiel von Barmherzigkeit. Dann guckt ihr mal diese Hasskommentare an. Schaut ihr mal an, wie Kinder gemobbt werden in der heutigen Zeit. Hey, von wem wollen wir denn erwarten, dass Barmherzigkeit in diese Gesellschaft hineinkommt, wenn sie nicht mehr gelehrt wird? Wenn über Barmherzigkeit nicht mehr gepredigt wird oder gelebt wird, wo soll sie denn herkommen? Einfach so? Niemals. Deswegen wollte Gott, dass sein Volk in dieses Land hineinkommt. Und mal ehrlich, wenn Corona vorbei sein wird, es wird ja irgendwann vorbei sein, was machen wir denn dann? Was sind denn dann unsere Werte noch? Haben wir uns dann so an diese ganzen Fernsehserien gewöhnt, dass wir nur noch von Fernseher gucken, nur noch Videogottesdienste uns anschauen? Wahrscheinlich werden Menschen massenweise aus Vereinen austreten, wenn Corona vorbei ist, weil sie dieses schöne Leben genossen haben. Weil sie gesagt haben, warum soll ich jetzt Sport noch betreiben? Warum soll ich denn dieses machen? Neulich war der Vorsitzende vom Deutschen Schwimmverband dran, der sagte, wir werden in 15 Jahren ein Volk von Nichtschwimmern haben. Das heißt, wenn du in 15 Jahren ins Freibad gehst, überleg dir, ob es da jemanden gibt, der dich retten kann. Weil die meisten können nicht schwimmen. Mal ehrlich, was wollen wir nach Corona noch tun? Ja, erst einmal nach Mallorca in Urlaub fahren, die nächste AIDA-Kreuzfahrt machen. Es sei euch alles gegönnt. Aber das ist doch nicht unsere Aufgabe. Das ist doch nicht das, was Gott mit dem verheißenen Land vorgesehen hat. Was erwarten wir, Geschwister? Ehrlich, was erwarten wir vor allem von den anderen? Wir erwarten von den anderen immer ganz, ganz viel, aber von mir selbst, was mache ich denn noch? Versteht ihr, was ich uns sagen will? Wir sind in einer Prüfung. Und was wird nach der Prüfung sein? Abgehakt, ja, packen wir jetzt weg, jetzt kommt das Nächste. Ich glaube, dass Gott seine Gemeinde, seine Kinder in dieser Zeit ganz besonders prüft, weil er sagt, Leute, ihr habt eine Botschaft und die darf nicht verloren gehen. Wenn ich zurückgehe zu dieser Ausgangslage, Gott macht es fantastisch, die Zielgruppe ist klar, er sagt ganz klar, da soll der hin. Sein Volk soll in dieses gute Land hineingehen. Der Auftrag ist klar. Sende und erkunde. Was gibt es denn da dran zu deuteln? Da brauche ich keine 500 Seiten Ausführungsbestimmungen, ne? Wie bei der Bundeswehr. Was heißt, mit Erreichen des Gipfels sind die Kletterbewegungen einzustellen. Ne? Weiß nicht, ob das regeln muss, aber steht halt drin. Gott sagt, sende und erkunde. Wenn du das mit Erkunden nicht klarkommst, checke. Ne? Kommt dir vielleicht leichter. Checke, dann checke das ab. Großartig. Einfach. Seine Pläne sind für den Menschen, nicht gegen den Menschen. Gott ermutigt die Tester. Der sagt, ich schicke euch irgendwo hin, dann bin ich aber gespannt, was das wird. Nein, er sagt, guckt es euch genau an. Schaut euch das Volk an, schaut euch die Städte an, schaut euch die Früchte an, die Äcker, die Wiesen, die Traktoren, was nicht, was alles noch. Und sie sehen Früchte. Die Früchte sind sichtbar. Das war nicht was Virtuelles. Also diese Weintrauben, weißt du, was das für ein Gramenzmann war? Zwei Mann haben das Ding getragen. Wow, du hast ja aus einer Weintraube hast ja wahrscheinlich 20 Liter Traubensaft rausgekriegt. Sie haben es gesehen. Sie haben die Früchte gesehen. Die konnten nicht sagen, ja, das könnte es vielleicht geben. Sie haben es gesehen, Geschwister. Und sie hatten ausreichend Zeit. 40 Tage waren sie in diesem Land, wo Gott ihnen Zeit gegeben hat, sich das anzugucken. Und sie kommen im ersten Moment eindeutig, ja, Gott hat recht. Gott hat recht. Aber jetzt kommt der zweite Moment. Mein zweiter Punkt. Siehst du die Früchte oder siehst du die Riesen? Ja? Wenn du die Früchte siehst, gut. Wenn du die Früchte und die Riesen siehst, auch okay, ist realistisch. Aber wenn du nur die Riesen siehst, bedenklich. Sie sehen die Früchte und die Riesen. Aber am Schluss sehen sie nur noch die Riesen. Und dann kommen sie zu der Meinung, wir sind in deren Augen wie Heuschrecken. Haben die irgendwie ein neues Programm, wo sie hinter den Augen der Riesen gucken konnten, wie sie sich das vorstellen oder wie? Was wir uns manchmal einbilden, was der andere über uns denkt, der denkt bestimmt, das ist jetzt so und so. Ist doch komisch, oder? Siehst du die Früchte oder siehst du die Riesen? Siehst du die Früchte, die dein Glaubensleben bis jetzt gebracht hat? Die Früchte, die das Gemeindeleben gebracht hat? Die Früchte, die lebendiges Christentum gebracht haben? Im Landkreis Hof, im Landkreis Kronach, in unserem Land? Das sind tolle Früchte, Geschwister. Aber ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo wir nur noch die Riesen sehen. Übermächtige Riesen. Weil wir von unseren Gefühlen beherrscht werden. Und dann glauben und handeln wir. Dein Beispiel war Tom, war toll, Tom. Ne? Da lässt dich einer praktisch ins offene Messer laufen, so nach dem Motto, den stelle ich deins Engel. Dem zeige ich, wo der Hammer hängt. Nein, machen wir nicht. Das kostet etwas. Demut heißt ja eigentlich unten durchgehen. Ne? Unser Präses sagt immer, der Demutsweg, der Weg von unten oder unten durch ist immer frei. Der oben ist besetzt, aber der Weg unten durch ist immer frei. Großartig. Den Weg der Demut zu gehen. Was machen wir in Herausforderungen? Glauben wir und handeln wir oder rebellieren wir? Interessant. Die waren kurz davor, den Gemeindeleiter zu steinigen und den Pfarrer. Soll es alles geben? Soll es auch in Gemeinden geben, wenn sie plötzlich nicht mehr zufrieden sind, wenn es nicht mehr klappt? Ja, dann haben wir doch davon einen oder zwei. Wow. Abgründe in unserem menschlichen Denken, die da drin sind. Also, siehst du die Riesen oder siehst du die Früchte? Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, dass du dir erst wieder auf die Früchte guckst. Lass doch die Riesen Riesen sein. Ne, Werner, du bist jetzt in wie viel? In 20 Jahren bist du 15 cm geschrumpft. Ja? Das, mein Werner, darf ich das? Dem Werner darf ich das sagen. Das ist der Weg des Riesen. Der Riese schrumpft. Irgendwann, nur eine Frage der Zeit. Aber die Früchte bleiben doch. Angst ist da. Angst essen Seele auf, hat mal jemand gesagt. Angst, Geschwister, ist das eigentliche Problem. Angst ist der eigentliche Virus. Corona ist ja bloß ein Nebeneffekt. Der eigentliche Virus heißt Angst. Die Menschen sind in Angst und Schrecken. 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn. Auf Deutsch gesagt, die Software ist in dir drin, du musst sie aber anwenden. Du darfst nicht die Angstsoftware anwenden, sondern du musst die Software der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit anwenden. Einfach einschalten. Einfach probieren. Sagen, Herr, steht da drin. Mach ich. Wie verhalten wir uns als Gemeinde, als Nachfolger? Sind wir Ermutiger in dieser Zeit oder sind wir Untergangspropheten? Du, das ist unglaublich, was hier kursiert, auch unter Gemeinden, diese ganzen Verschwörungstheorien. Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, der betreut Gemeinden, der sagt, das sind Gemeinden, die sind kurz vor dem Zerbrechen. Da haben sich zwei solche extreme Lager gebildet, die Corona-Leugner, sage ich jetzt mal übertrieben, und die finden keinen Weg mehr zusammen. Ey, wo sind wir denn? Was sind wir? Was lesen wir? Was gucken wir uns an? Mit welcher Software, mit welcher Botschaft setzen wir uns auseinander? Was sind unsere Themen, Geschwister? Wie werden wir wahrgenommen? Wenn du zum Bäcker gehst, wirst du wahrgenommen. Wenn du zum Metzger gehst, wirst du wahrgenommen. Ach, jetzt kommt der Klaucher wieder. Der Jammerlappen kommt jetzt wieder. Oder der, der sagt, hey Leute, weiter geht's, komm. Ich gebe regelmäßig, egal wo ich bin, gebe ich ja Trinkgeld. Ihr glaubt nicht, was du mit Trinkgeld alles erreichen kannst. 20 Cent. Ey, die Leute verändern ihr ganzes Wesen. Welche 20 Cent? Weil der eine sagt, geht auf, passt so. Wir haben es doch in der heutigen Zeit so leicht, Christ zu sein. Du hast es doch so leicht, Zeugnis zu geben oder Gottes Segen zu wünschen oder zu sagen, ich bete für dich. Es ist doch so fantastisch. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig, schreibt der Petrus. 1. Petrus 3, Vers 8. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf dass ihr Segen erbt. Denn wer das Leben liebt und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Dem sollen wir nachjagen, Geschwister, dem Frieden. Dem Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft, als alles Denken, was wir haben. Dieser Friede ist höher, ausgegossen durch Christus in unsere Herzen. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Das mit Sanftmut und Ehrfurcht und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Allezeit bereit sein, nicht bloß die Ranger. Bereit sein für die Hoffnung, Menschen zu sagen, du, es gibt ja Hoffnung. Es gibt etwas, das ist weit höher und weit größer und egal, wie diese Welt sich entwickelt und weitergeht. Das Beste kommt noch, das ist doch die Botschaft von Christus. Und diese Botschaft ist doch in der Gemeinde, die ist doch in deinem Herzen. Du musst sie doch bloß rausholen. Guck mal nach, grau mal ein bisschen da unten rum, schau mal, ist noch da, wirst sehen. Die beste Botschaft der Welt. Es gibt doch nichts Besseres, als wenn du jemand sagst, es geht weiter, komm, schaffen wir, kriegen wir hin. Ach, lass doch jetzt 5 gerade sein. 5-0 verloren, meine Herren, holen wir raus. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Ehrfurcht. Oh, jetzt wird's christlich. Das mit Sanftmut und Ehrfurcht. Da kommt natürlich so der cholerische Geist in uns mal ein wenig hoch. Ne? Da zündet was bei uns, wenn da plötzlich die Birne rot wird. Ne? Du warst also nicht im Garten gewesen und hast nicht im Bräunungsstudio, aber die Birne ist rot. Warum? Weil die Sanftmut halt so angegriffen wird. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Holen wir sie doch wieder raus, Geschwister, dass wir eine neue Schöpfung sind. Wir haben doch bei der Taufe, haben wir doch diesen alten Menschen begraben, oder? Oder schwimmt er noch irgendwo? Da unten? Schnappen haben wir? Irgendwo in einem Meer, liegt er noch? Nein, da haben wir ihn begraben. Wir sind eine neue Kreatur. Guck doch in den Spiegel rein. Da siehst du ihn. Ich hatte mal einen Chef, der war ziemlich kleinwüchsig. Und der hat ein wenig darunter gelitten, dass er also nicht so wahrgenommen wurde. Und dann ist er mal auf ein Persönlichkeitstrainingsseminar. Und da haben sie ihm gesagt, er soll einen Monat lang jeden Tag 20 Mal vorm Spiegel sagen, ich bin der Größte. Und das hat funktioniert. Nach 30 Tagen hat er geglaubt, er ist der Größte. Du, den konntest du fast nicht mehr bremsen. Ja? Hallo, wenn sowas Affiges, entschuldigt, wenn ich das sage, sowas Affiges funktioniert, dann stelle ich mich vor den Spiegel und sage, Jesus, du hast mich geschaffen nach deinem Ebenbild. Nach deinem Ebenbild bin ich geschaffen. Und auch wenn mein äußerlicher Mensch ein bisschen zerfällt, wenn er irgendwie Falten kommen, meine Güte, und vielleicht auch die Stauungen am mittleren Ring zunehmen, aber ich bin nach deinem Ebenbild geschaffen. Wir sollen das gute Land wieder einnehmen, Geschwister. An Gottes Verheißungen glauben. Gottesfurcht, also Ehrfurcht vor Gott, den Menschen weitergeben. Unsere Gemeinde vertrauen, unseren Leitern vertrauen, den Menschen, die an uns dienen, die an uns arbeiten. Wir sollen die Schuhe der Bereitschaft wieder anhaben. Oh, die sind aber weit versteckt. Also die Schuhe der Bereitschaft zurzeit, die sind also in einem ganz äußersten Zustand. Die müssen wieder raus. Die müssen wieder geputzt werden und aktiviert werden. Wir brauchen Mut, Geschwister, und wir brauchen Mitarbeit und Fleiß. Sonst gehen wir den Weg aller anderen auch. Gott hat uns in diese Zeit hineingesetzt. Ja, er prüft uns. Und ich komme zu meinem letzten Punkt. Wozu diese Prüfungen? Wozu? Ich habe jetzt vor kurzem was erlebt, das muss ich euch einfach erzählen. Manche von euch haben schon mitgekriegt, ich bin ja Drohnenpilot. Ne? Also ich fliege mit einem Quadrocopter und benutze das Ding ja auch sehr stark beruflich. Denkmalschutz, wo ich also diese ganzen alten Gemäuer dann abfliege. Da kommst du immer an Plätze ran oder Punkte ran, wo du sonst nicht siehst. Und jetzt gibt es seit 1. Januar eine neue EU-weite Drohnenverordnung. Die ist ziemlich streng. Du musst also auch Prüfungen machen. Da gibt es den sogenannten kleinen Kenntnisnachweis A1, A3. Und dann gibt es das Fernpilotenzeugnis A2. Unterscheiden sich dadurch, dass du mit diesem Fernpilotenzeugnis über Menschen sogar drüber fliegen darfst. Du darfst sogar über Industrieanlagen, über Wohngebiete, über öffentliche Gebäude fliegen. Aber du musst Prüfungen machen. Der erste Teil, dieser Kenntnisnachweis A1, A3, den kannst du also am Internet machen. Habe ich 3 Stunden, 4 Stunden gelernt. Und dann machst du einen Probedurchlauf und dann tust du praktisch deine Fragen beantworten. 75% musst du schaffen. Und dann kriegst du sofort dein Ergebnis, sie haben bestanden. Und 2 Minuten später kommt per PDF kommt also gleich deine Bescheinigung. Du hast jetzt den kleinen Kenntnisnachweis. So, jetzt kommt aber das Fernpilotenzeugnis. Also früher hat man gesagt, der große Drohnenführerschein. Und der ist heftig. Also da musst du einen sehr umfangreichen Kurs machen. Zurzeit geht alles nur online. Dann meldest du dich zu einer Prüfung an, kostet eine Stange Geld. Und dann kommt eine Prüfung, so wie ich sie noch nie erlebt habe. Der Prüfer, der schaltet sich in deinen Rechner ein. Und du musst zeitlich, musst du ein Tablet oder Handy aufstellen, dass er dich sieht, was du machst. Und davor musst du mit diesem Tablet unter den Tisch, musst ihm die ganze Wohnung zeigen, ne, wird also bewusst, was da nicht aufgeräumt ist und so weiter und so fort. Und dann hast du 40 Minuten Zeit für 30 wirklich schwere Fragen und dann kriegst du dein Ergebnis, hast du es geschafft oder nicht. So. Also, habe ich angemeldet, habe gelernt, dann kam der Tag, war Samstag, ich habe meine Familie zum Spielplatz geschickt und der ruft an. Also er spielt jetzt die Software auf den Rechner. Ging nicht. Habe ich gesagt, na gut, ich habe noch einen zweiten Rechner bei mir oben, nur ist zwar jetzt nicht aufgeräumt, aber das wird sich nicht schön, also zweiter Rechner, ging auch nicht. Ja, musste ich meinen alten Windows-Rechner raustun, da ging es dann endlich. Dann habe ich dann das ganze Zimmer gezeigt. Was ist denn das da für ein Buch? Da habe ich gesagt, das ist eine Bibel. Okay, die darf da stehen. Also es hat bestimmt eine halbe Stunde gedauert, bis ich endlich an dem Punkt war und ich war ziemlich durch den Wind, also richtig aufgelöst. Dann kamen diese Fragen und ich habe eine Frage zu viel falsch beantwortet, durchgefallen. Ihr glaubt nicht, wie mich das gewurmt hat. Dann fängst du an, ne? Naja, das die Umstände, ne? Wie beim Fußballspiel, das Wetter hat nicht gepasst, der Ball hat zu wenig Luftdruck gehabt. Die Umstände, das war ja schon schwierig nee, ich habe es nicht geschafft. Ja, es gibt ja noch 2 Jahre Karenzzeit. Eigentlich bräuchtest du die Prüfung erst in 2 Jahren. Könntest du noch irgendwie warten? Nee, das hat mich so gewurmt. Ich mit 66 habe eine Prüfung geschmissen. Gebe ich ganz offen zu, ich war in der Schule immer der Beste. Und das hat mich jetzt also in meine Ehre gekränkt und insgesamt. Also habe ich mich für die Nachprüfung angemeldet. 4 Wochen später. Nicht am nächsten Tag, 4 Wochen später. Hat wieder Geld gekostet. Dann kam wieder, diesmal an einem Dienstag, wieder die Familie auf den Spielplatz geschickt. Hab den Rechner genommen, wo es das letzte Mal funktioniert hat. Der ging auch dann gleich. Und dann dachte ich so, naja, das sind wahrscheinlich die gleichen Fragen wie beim letzten Mal. Die hast du ja alle gut gelernt. So, jetzt kam von den 30 Fragen, kamen 20, die waren komplett anders. Und meiner Meinung nach noch viel schwerer. Dann habe ich gesagt, Jesus, innerlich, wenn du mir jetzt nicht hilfst, dann ist es vorbei. Also ich brauche dich jetzt einfach. Ich brauche jetzt deine Weisheit und deine Gnade. Habe mich drüber gemacht, habe die Dinge ausgefüllt, habe es abgeschickt und 97 von 100 Punkten geschafft. Meine Frau gleich angerufen, ganze Familie gejubelt, ich gejubelt. Ihr glaubt nicht, was diese geschaffte Prüfung in mir ausgelöst hat. Das hat mir so einen richtigen Schub nach vorn gegeben. In meinem fortgeschrittenen Alter bin ich noch in der Lage, das hinzukriegen. Ja, der stolze Helmut kommt jetzt da raus, merkt ihr schon. Ne? Das ist meine Botschaft, Geschwister. Wenn du eine Prüfung bestanden hast, die bringt dich unglaublich weiter. Das ist ein Schub für dich. Ja, Ich habe nicht aufgegeben. Ich habe mich nicht entmutigen lassen. Ich habe nicht drüber geschimpft und wer weiß was gemacht. Ich habe diese Prüfung bestanden. Wow. Wow. Zweiter Korinther 1, Vers 8. Denn wir wollen euch, Brüder und Schwestern, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, da wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, so dass wir auch am Leben verzagten. Und wir dachten bei uns selbst, zum Tod verurteilt zu sein. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. So ist unser Gott, Geschwister. Er lässt es zu, dass wir in solche brutalen Prüfungen hineinkommen, weil er sagt in seiner Liebe, ich bin doch da. Setz doch dein ganzes Vertrauen auf mich. Und wenn wir an solchen Punkten sind, wo wir wissen, ich kann dir nichts mehr bringen, da gibt es nicht den Telefonjoker, da ist keiner, der mir jetzt in diesem Moment hilft, entweder mein Gott hilft mir oder niemand, dann freut sich der Papa immer. Ich glaube, dass das für Gott eine richtige Freude ist, nicht weil er uns alle auswischen will, sondern weil er sagt, jetzt hat er es gelernt oder jetzt hat sie es gelernt. Damit wir unser ganzes Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott. Und dieses Vertrauen, Geschwister, dieser Glaube, der wirkt ansteckend. Wenn das die Menschen sehen, dass jemand in einer Situation, wo alle anderen vielleicht verzweifelt werden, dass wir durchgehalten haben, weil unser Gott uns geholfen hat, weil eine Gemeinde da war, die gebetet hat, das hinterlässt Spuren. Eine Bibelstelle noch, Jakobus 1, Vers 2. Meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Du kannst Anfechtung mal durch Prüfungen ersetzen. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Das ist doch alles, was wir wollen. Vollkommenes Werk, unversehrt, keinen Mangel. Was brauchst du noch mehr, oder? Vollkommenes Werk, unversehrt, keinen Mangel. Aber davor müssen wir Geduld lernen. Oh. Oh. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Deswegen lässt Gott uns in solche Situationen hineinkommen. Dass unser Glaube wächst. Dass wir Geduld lernen. Und dass wir unser ganzes Vertrauen auf Christus setzen. Wenn das, Geschwister, am Ende dieser Pandemie bei dir und bei dieser Gemeinde und bei uns und überall, wo Nachfolger Christi unterwegs sind, wenn das Ergebnis ist, dann jubelt der Himmel. Dann wird jede Gemeinde, egal wie sie aufgebaut ist, weiterhin Bestand haben. Dann werden Menschen wieder zum Glauben kommen, weil sie etwas gesehen haben, was sie nirgends finden. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr die Prüfungen, in denen ihr steht, besteht und dass euer Glaube Berge versetzt.